Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz in einem Gespräch mit Esther Ramharter. Sie ist assoziierte Professorin am Institut für Philosophie in Wien, also eine Kollegin von mir, und ist für die heutige Sendung geradezu die erste Wahl. Dazu muss ich sagen, worüber geht die Sendung. Sie geht über Wittgenstein. Esther Ramharter hat viel über Wittgenstein publiziert, insbesondere über den Traktatus, auch über spätere Arbeiten. Wittgenstein ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist Alain Badiou, für den Esther Ramharter auch einiges Interesse aufgebracht hat, wenn auch durchaus gemischt, wie wir sehen werden. Wie kommen Wittgenstein und Badiou zusammen? Dadurch, dass Badiou 2007 eine kleine Broschüre verfasst hat, Wittgensteins Antiphilosophie. Und diese, man kann schon sagen, eigenartige Kreuzung zwischen einer französischen philosophischen Tradition und einer Wiener philosophischen Tradition mit Wittgenstein umzugehen, wird in der jetzigen Sendung uns weiter beschäftigen. Wir sollten vielleicht beginnen, damit zu fragen, wieso denn Wittgenstein als Antiphilosoph gleich im Titel bezeichnet wird und ob das einfach eine verächtliche Geste ist oder ob Badiou, wenn er das sagt, Wittgenstein in eine bestimmte Perspektive versetzt, aus der er selber dann Profit für seine Philosophie gewinnen kann. Also die erste Frage, in welcher illustren Gesellschaft befindet sich eigentlich Wittgenstein als Antiphilosoph in Badiou's Darstellung? Und wenn man diese Frage stellt, kann man sie schon auf der ersten, zweiten Seite von Badiou beantwortet finden. Nämlich, es ist wirklich eine illustre Gesellschaft. Es ist Pascal, es ist Kierkegaard, es ist Nietzsche, es ist Lacan in weiterer Folge. Und man fragt sich, was ist eigentlich das Gemeinsame dieser Personen, die doch alle etwas ziemlich Divergentes und Disparates zu haben scheinen.
Ja, also was man daran vielleicht an deiner Einführung jetzt auch schon sieht, ist, dass es ist zwar die Rede von Antiphilosophie, aber eigentlich geht es immer um Antiphilosophen, und das ist eigentlich was für die Antiphilosophie schon Charakteristisches, dass es eine Philosophie oder Nicht-Philosophie ist, gemacht von Leuten, die auch als Personen in einem speziellen Verhältnis zur Philosophie stehen. Also wo sozusagen der Autor, der da schreibt, eine ganz spezielle Rolle zur Philosophie einnimmt. Ich habe trotzdem, obwohl du das als illustre Gesellschaft bezeichnet hast, ein bisschen Bedenken, was die Auswahl dieser Personen betrifft, die da diese Antiphilosophen sind. Also wenn man verstehen will, was Antiphilosophie ist, muss man eben, glaube ich, ein gutes Stück weit einfach verstehen, was diese Antiphilosophen sind und was sie, wie du gesagt hast, gemeinsam haben. Bei diesen Beschreibung dieser Antiphilosophen habe ich eben, wie gesagt, ein bisschen Bedenken, was die Auswahl betrifft und dann aber auch, was die Zurichtung der einzelnen Philosophen, so wie Badiou sie vorstellt, betrifft. Was die Auswahl betrifft, ist, obwohl sie eine illustre Gesellschaft ist, ist mir die Gesellschaft noch ein bisschen zu eng gesteckt. Also ich hätte einfach ganz gern noch ein paar Leute zusätzlich drinnen, oder zumindest würde ich gern irgendwie vielleicht mit dir darüber reden, warum du meinst, dass manche Leute nicht dabei sind, obwohl sie eigentlich meiner Ansicht nach ganz gut dahin passen würden. Ich sehe zum Beispiel vollkommen ein, dass Descartes in gewisser Weise ein Gegenspieler zu Pascal ist. Pascal ist einer der Antiphilosophen, die von Badiou beschrieben werden. Ich sehe aber nicht ein, warum Descartes selbst nicht genauso gut als Antiphilosoph durchgehen könnte. Und auf der anderen Seite kann man auch die Frage diskutieren, die mich auch interessieren würde, sozusagen der Prototyp des Antiphilosophen für Badiou ist Paulus. Das hat eine gewisse provokante Wirkung, würde ich mal meinen. Und ich frage mich aber jetzt, warum eigentlich Paulus und nicht Jesus? Man könnte jetzt mal boshaft unterstellen, weil das nicht so cool ist, wenn man Jesus nimmt, wie wenn man Paulus nimmt. Es gibt natürlich auch andere Argumente, auf die wir vielleicht noch zurückkommen werden. Ich würde aber zuerst gerne bei Descartes bleiben, weil ich glaube, dass man anhand von Descartes vielleicht ganz gut diese Punkte diskutieren kann, die Badiou angibt, was einen Antiphilosophen ausmacht.
Was sind das für
Punkte? Wenn man diese Punkte durchgeht, dann kann man sich überlegen, ob Descartes nicht diesen Punkten eigentlich auch sehr gut entsprechen würde. Also er nennt eigentlich drei Charakteristika für einen Antiphilosophen oder für die Antiphilosophie. Und zwar, was die machen, ist Folgendes. Erstens, eine sprachliche, logische, genealogische Kritik der Aussagen der Philosophie, eine Verabschiedung der Kategorie der Wahrheit, eine Demontage der Prätensionen der Philosophie, sich als Theorie zu konstituieren. Also da muss man natürlich im Detail darüber sprechen, aber ich würde meinen, dass Descartes das in einem hohen Maß erfüllt, weil er hat natürlich vielleicht nicht die Wahrheit grundsätzlich verabschiedet, aber die Wahrheit in einem Sinn, wie sie vorher etabliert war, hat er ganz sicher verabschiedet. Zweiter Punkt wäre die Anerkennung dessen, dass die Philosophie in letzter Instanz nicht auf ihre diskursive Erscheinung, auf ihre Sätze, auf ihr täuschendes theoretisches Äußeres reduzierbar ist. Ich glaube, dass man auch das, es geht noch weiter, die Philosophie ist ein Akt, ganz wesentlich, und die Fabeleien um die Wahrheit sind seine Einkleidung, seine Propaganda, seine Lüge. Also das könnte man, glaube ich, auch sehr stark Descartes zuschreiben. Zum einen würde das zum Beispiel, also zwei Punkte, an denen man das festmachen kann, ist, also der eine Punkt ist, glaube ich, dass wenn man so nachdenkt über die Rolle des Cogito, der andere Punkt ist aber auch, dass man nicht vergessen darf, dass er ja zum Beispiel, wenn man den Diskurs hernimmt, er gleich gesagt hat, der Diskurs allein kann es eigentlich nicht sein, sondern er wollte unbedingt die Geometrie und die Optik drangehängt haben, weil das eigentlich erst die Durchführung von dem ist, was seine Ideen sind oder so. Ich sage vielleicht noch ganz kurz den dritten Punkt und dann kommen wir zu denen zurück. Und der dritte Punkt wäre dann, gegen den philosophischen Akt wird an einen anderen Akt von radikaler Neuheit appelliert, der entweder zweideutig gleichfalls philosophisch genannt wird oder ehrlicher, supraphilosophisch, ja aphilosophisch. Dieser unerhörte Akt zerstört den philosophischen Akt, indem er seine Schädlichkeit aufdeckt. Er übersteigt ihn affirmativ. Also ich glaube, da braucht man jetzt noch weniger sagen, dass Descartes jemand ist, der so auftritt. Der ist ja fast die Personifikation der Neuheit, zumindest der in angesprochenen Neuheit.
Das ist mir schon plausibel, was du da als Argumente bringst, dass Descartes auch dazu gehören würde. Trotzdem möchte ich da etwas dagegen halten. Ich glaube, man könnte vielleicht so beginnen, der ganz gewöhnliche Begriff von Antiphilosophie würde man eigentlich sagen, ja, ich bin ein Antiphilosoph, heißt, ich will nichts zu tun haben mit Philosophie. Bitte verschone mich mit diesen Gedanken. Und so ist es nicht gemeint, aber das ist eine sozusagen eine Farbenblindheit, eine Rezeptionsblindheit für Philosophie. Du bist aber wirklich ein Antitalent, so in dem Sinn. Das wäre eine Form von Nicht-Tangiert-Sein von Philosophie. Und auf der anderen Seite, Philosophie intern, was wäre so etwas, sagen wir mal Thomas von Aquin, wenn wir ihn als Philosoph nehmen, der niemals so auftritt, als ob er eine Dramatik, das Rad herumreißen wollte oder sowas ähnliches, sondern der sorgfältig sammelt, was hat man da gesagt, wie kann man das synthetisieren, kriegt man was Neues raus, wenn man Sachen zusammennimmt. Also jemand, der nicht den Anschein erweckt, dass er diese Art von Neuigkeit produzieren will. Jetzt sagst du, Descartes ist keins von beiden. Descartes hat so eine innerphilosophische Sprengkraft, sagen wir mal so, die revolutionäre Attitüde. Und die Frage, die sich stellt durch das, was du sagst, ist, könnte man sagen, Pascal und Descartes haben eine gleiche Art von philosophischer Sprengkraft. Könnte man sagen, wenn man Hegel nimmt, der ja auch sagen wir mal, sehr abschätzig und sehr antiphilosophisch umgeht, indem er sagt, dass, also viele von den Philosophen, mit denen er es zu tun hat, sind eigentlich leere Köpfe oder sowas ähnliches. Ich mache die neue Philosophie. Wäre von derselben Art ein Zündsatz, sagen wir mal, ein Sprengsatz wie Kierkegaard. Und da, wenn ich das so sehe, habe ich eine gewisse Sympathie dafür, zu sagen, es gibt die Lonely Rangers. Es gibt die Personen, die auf eigene Verantwortung, ohne einen festen Job, also nicht Leibniz und um etwas zu sagen, nicht groß verbunden mit den Mächten der Zeit und den entsprechenden Einflüssen der Zeit, eine Solopartie hinlegen, die sich sozusagen einschreibt als Individuum in der Philosophie und aus der Philosophie. Also wenn man bei Nietzsche redet, der ja auch einer der genannten Antiphilosophen ist, Nietzsche und Marx. Marx ist auch ein Antiphilosoph. In dem Sinne könnte man dasselbe sagen, was du mit Descartes sagst. Der deklassiert, versucht die Philosophie zu deklassieren. Und trotzdem würde man ihn nicht in dem Sinn als Antiphilosophen betrachten. Oder in einem Sinn von Antiphilosoph könnte man sagen, wäre er nicht Antiphilosoph. Nicht in dem Sinn, in dem Kierkegaard sowas versucht.
Also du hast jetzt ein Spektrum von dem aufgetan, was man alles als Antiphilosophen bezeichnen könnte. Das Spektrum kann ich verstehen. Ich halte ihm ein bisschen im Auge, was Badiou meint, wenn er Antiphilosophie sagt. Und da scheinen mir von deinen zwei Extremen, die sozusagen nicht, die sind nicht Extreme von dem, was Badiou sagt, sondern die liegen in gewisser Weise beide schon außerhalb. Denn also das eine ist, glaube ich, aus verschiedenen Stellen klar ist, dass ein Antiphilosoph bis zu einem gewissen Grad ein Philosoph sein muss. Also derjenige, der einfach sagt, mit Philosophie will ich nichts zu tun haben und sich mit der Sache gar nicht auseinandersetzt, kann kein Antiphilosoph im Badiouschen Sinne sein. Er muss einen gewissen Zugang zur Philosophie entwickeln. Das kann man an verschiedenen Stellen bei Badiou in diesem Wittgenstein-Buch sehen, wo er sozusagen sich auf Stellen bezieht, wo das Wort Philosophie vorkommt und er selber verwendet es aber dann im Sinne von Antiphilosophie. Also das heißt, ich will nichts damit zu tun haben, Mensch ist kein Antiphilosoph im Badiouschen Sinne. Der andere ist sozusagen, der gar kein Anti in sich hat, also Thomas von Aquin oder so, der ist in einem banalen Sinn auch kein Antiphilosoph. Das heißt, wenn man die Grenzen von dem, was ein Antiphilosoph ist, ausleuchten will, dann muss man sie ein bisschen, glaube ich, enger stecken, wenn man verstehen will, was er da meint. Und dann würde ich schon sagen, dass da vielleicht in dem Sinn vielleicht Hegel eine Grenze sein kann von dem, was man eigentlich in einem Antiphilosophen, weil ich würde schon sehen, dass es wirklich Momente gibt von dem, aber mir scheint, dass der fortsetzende Geist von Hegel und der weiterentwickelnde Geist stärker ist als der, der irgendwas umdrehen will. Und die andere Sache ist die ich ganz am Anfang schon angesprochen habe, ist halt immer die Frage, wie sich der Philosoph als Einzelner zu dieser Philosophie stellt. Es muss irgendwie so einen Moment geben, habe ich das Gefühl, bei dem, was Badiou unter Antiphilosoph versteht, dass der Philosoph, als Person sich irgendwie positioniert explizit zu seiner Philosophie oder zur Philosophie im Allgemeinen. Und das würde ich meinen unterscheidet, deswegen finde ich Descartes auch ein gutes Beispiel, sozusagen einen kritischeren Punkt als Hegel oder so, weil Descartes immer wieder seine eigene Stellung oder die Stellung desjenigen, der denkt, betont. Mhm. Also wenn man die ganzen Überlegungen zur provisorischen Moral hernimmt oder so, da unterscheidet immer ganz stark eher die Person, die in einer Situation ist, die denkt und sich mit der Philosophie auseinandersetzt und die Philosophie. Und dieses Moment scheint mir ganz stark zu sein und ist bei den anderen, die du genannt hast, nicht so deutlich sichtbar wie Descartes.
Ich habe einen Vorschlag zur Güte, der mir dabei einfällt, wenn du das sagst, Stanley Cavell hat ja in seinen Studien über Wittgenstein eigentlich ein ähnliches Motiv immer aufgegriffen und hervorgebracht, dass der Wittgenstein um der Philosophie willen sich immer gegen die Philosophie wendet. Und der Cavell macht daraus noch was Allgemeineres, indem er sagt, Philosophie kann man eigentlich nicht tun, ohne dass man von ihr erschüttert ist. Erschüttert jetzt in dem doppelten Sinn davon, mein Gott, wie konnten die so etwas tun? Und andererseits erschüttert, ich bin in derselben Tradition, ich muss auf das auch antworten, aber ich kann nicht so antworten darauf, wie man es mir vorgelegt hat. Nicht? Und das kann man natürlich jetzt in unterschiedlichen Gesten machen, sozusagen elegant, kurz angebunden, wie der Wittgenstein am Anfang des Traktatus oder wie er dann später in immer wieder ansetzenden Überlegungen, Therapie, Loswerden des Problems, Philosophie ist, sich damit zu beschäftigen, aber auch wiederum loszukommen davon. Und insofern könnte ich den Begriff Antiphilosoph als einer philosophischen Tätigkeit was abgewinnen, egal jetzt in welchem Ausmaß, in welchen Graden dieses Motiv bei den einzelnen Leuten zu finden ist.
Ja, also damit bin ich ganz einverstanden. Lass mich vielleicht noch einen Punkt ergänzen, bevor wir dann vielleicht wirklich so ein bisschen dann zu Wittgenstein übergehen. Also nochmal zurückkommend auf Descartes. Eine Sache, die du jetzt immer ein bisschen implizit angesprochen hast, ist die Sache mit der Handlung und der Tat. Also das ist ein ganz wichtiges Charakteristikum für Badiou, für eines Antiphilosophen auch, ist die starke Betonung auf der Handlung gegenüber der Theorie und den Akt gegenüber der Theorie. Jetzt könnte man sagen, dass das vielleicht bei Descartes etwas ist, was nicht so stark ausgeprägt ist. Da würde ich eigentlich nur einen Verweis anbringen wollen, dass nämlich die Simone Weil, die Schwester von André Weil, der Mathematiker und die selber eine bedeutende Philosophin war, Descartes ganz stark so gelesen hat, wie jemand, der die Tat betont. Also sie betont sehr stark, dass ich denke, also bin ich zum Beispiel eigentlich viel stärker in die Richtung je puis, donc je suis, also ich vermag, ich kann, ich handle, daher bin ich, gelesen werden sollte, und interpretiert Descartes ganz stark in diese Richtung. Also wie weit das bei ihm selbst dann schon da ist, aber jedenfalls er hat ein Potenzial in die Richtung auch gelesen zu werden.
Und man könnte ja jetzt auch noch ein bisschen weitergehen und sagen, die Tat, die Handlung, die der Badiou an der Stelle ausübt, ist einen Anti-Wittgenstein aufzustellen. Also die Aktion, die Badiou macht, wenn er dieses Buch über Wittgenstein schreibt, ist ja keineswegs eine textinterpretatorische. Es ist eine Gewaltsamkeit, muss man gleich mal sagen. Also für alle die Zuhörerinnen, die meinen, dass wir jetzt hier unterwegs sind, den Traktat in seinen internen Verästelungen zu diskutieren, muss man hier eine Warnung aussprechen. Badiou fährt drüber über den Traktat. Er holt sich heraus, was er will. Er beleuchtet das auf eine sehr eigenwillige Art und Weise. Mir kommt, um das sozusagen in der Tageskultur zu fixieren, das ungefähr so vor wie bei den Bayreuther Festspielen, gerade im Moment Frank Castorf den Ring des Nibelungen inszeniert, in einem Motel an der Route 66. Ja? Ist das jetzt ein Wagner oder ist das ein Anti-Wagner? Und es ist, glaube ich, jetzt eine Schlussfolgerung, ein gewisser Bonus unserer Diskussion, die wir vorher gehabt haben, dass wir sagen könnten, naja, bitte, mach's nicht so schnell. Sag nicht, du gehörst zu denen im Publikum, die aufschreien und buh schreien, weil der Wotan nicht mit wallenden Haaren und einem altdeutschen Schild in der Gegend kommt. Und auf der anderen Seite sollst du auch nicht sagen, was immer neu ist, was immer mit der Musik gemacht werden kann, das ist schon in Ordnung, solange es neu ist und solange es gegen den Wagner ist. Sondern getestet wird das, was der Castorf macht, ja, einerseits natürlich in einer gewissen Treue. Interessanterweise ist Treue ein Begriff, den Badiou sehr ernst nimmt. Ja? Und man könnte ihn sehr wohl fragen, ob das hier Wittgenstein-Treue ist. Und da würde ich sagen, da bleibt er schwer unter seinen eigenen Voraussetzungen. Aber womit er recht hat und wo ich ihm ein bisschen zustimmen würde, ist zu sagen, wenn sich Treue in kein Risiko begibt, ja, wenn Treue ganz einfach sagt, ich mache das, was ich immer gemacht habe und dann noch ein kleines Jota dazu oder sowas, dann ist es auch keine richtige Treue. Das heißt, das Risiko besteht darin, an der Stelle auch etwas herauszuheben, etwas abzugrenzen, was man nicht gewöhnt ist zu sehen.
Ja, also damit sind wir eigentlich bei dem zweiten Punkt, den ich dich hier ansprechen wollte. Mein zweites Problem mit diesem, neben der Auswahl der Antiphilosophen, die er hat, ist sozusagen die Zurichtung, wie er sich die Philosophen zurichtet, mit denen er da zu tun haben will. Ich habe da, also um das nur ganz kurz anzusprechen, zu gern am Anfang schon mal gemeint, warum nimmt der Paulus als so ein Paradigma und nicht Jesus und irgendwie bösartig unterstellt, weil es nicht so cool ist. Der andere Punkt, den man natürlich anbringen könnte, ist einfach, weil Jesus sozusagen eine gemachte Figur ist. Also Jesus, wir haben keinen Text von Jesus, sondern Jesus erscheint uns auf verschiedene Arten von Leuten präsentiert als eine Figur. Und da muss man aber jetzt sagen, und damit bin ich jetzt schon wieder ein bisschen näher an deinem Punkt, das macht er mit Paulus auch. Also es ist auch nicht so, dass er uns dann versucht, einen historischen Paulus zu präsentieren. Ganz im Gegenteil, er sagt sogar, das, was er schreibt über Paulus, ist rein subjektiv. Und wenn man es liest, was er macht, dann konstruiert er wirklich eine sehr künstliche Figur, die halt irgendwas Interessantes hergibt für ihn. Und also das ist mit seinem Wittgenstein auch so. Und wenn du sagst, mit dem Wagnis, da würde ich jetzt eben gerne einhaken. Es ist doch interessant, wenn jemand was wagt und was riskiert. Also ich würde ihn da ganz gern mit Deleuze vergleichen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich Deleuze lese, dann ist es so, dass Deleuze sich sehr ausführlich mit den Sachen und genau beschäftigt, bis er sie wirklich sehr detailliert kennt und dann setzt er eins drauf. Und zwar meistens was sehr Gewagtes drauf. Und manchmal ist es auch wirklich falsch oder ein Unsinn. Aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass es nicht gewagt ist. Man kann ihm aber auch nicht vorwerfen, dass er sich mit den Dingen, auf die er was Gewagtes draufsetzt, nicht wirklich ausführlich beschäftigt hat. Und das ist das, was ich bei Badiou, wo ich immer stark verunsichert bin. Bei Badiou habe ich immer das Gefühl, er schneidet die Dinge relativ bald an irgendeiner Stelle ab, nimmt sie nicht weiter zur Kenntnis und setzt dann was Gewagtes drauf. Und da kommt mir vor, dass diese Art von Wagnis, also ein bisschen was Zweifelhaftes ist, um auf dein Castorf-Beispiel zurückzukommen. Es macht einen Unterschied, ob ein Regisseur hergeht und einfach irgendwas, sozusagen irgendeinen Baukenschlag setzt und dieses sozusagen ein Wagnis dieser Art eingeht, das halt irgendwas macht, was die Leute vor den Kopf stößt, oder ob er einen Anspruch damit hat und sich irgendwie einen Grund hat, warum er die Aufführung so macht, wie er sie macht oder so.
Also zwei Bemerkungen dazu. Die eine Bemerkung zu warum Paulus und nicht Jesus, da würde ich jetzt meinerseits ein bisschen subjektiv willkürlich antworten und sagen, auf eine sonderbare Art und Weise braucht er, nämlich Badiou, Ersatzfiguren für Jesus, habe ich den Eindruck. Und das fällt einem deswegen auf, weil er mit Wittgenstein dasselbe macht. Er schafft es doch wirklich, in seiner kleinen Broschüre eine ganze Menge von randständigen und nicht viel beachteten Zitaten von Wittgenstein, wo der Wittgenstein sich positiv für das Christentum sozusagen ausspricht, zu bringen. Gleich am Anfang zu sagen, ein Zitat zu bringen aus der frühen Zeit, also 1914, wo er offensichtlich Wittgenstein nämlich noch im Christentum ist und wo er sagt, Nietzsche beeinflusst ihn sehr und das Ganze unter der Voraussetzung, er denkt eigentlich noch christlich. Ja? Und da denke ich eigentlich, dass da so ein bisschen was drinnen ist, wie Badiou ahnt zumindest, dass der revolutionäre Marxismus, den er vertritt, eine Position zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen großem Glaubensakt, Engagement für die Welt und Investition in die Zukunft bedeutet, die wir aus dem Christentum sehr gut kennen, ist aber ein bisschen zu verschämt oder doch dann nicht penetrant genug, an der Stelle auch nur zu sagen, okay, dann machen wir Christentum und Marxismus, sondern er holt sich die Figuren in der Peripherie, weil er da sozusagen ein bisschen Spielraum hat. Das wäre meine Interpretation davon. Also du würdest ihn auf was verpflichten, was er an der Stelle halt vielleicht gerade vermeiden möchte. Ne? Und das Zweite, was ich sagen würde, um das auszustatten jetzt mit ein bisschen mehr Substanz, würde ich jetzt sozusagen jetzt nicht mit der Bibel, aber mit einem katholischen Theologen kommen, nämlich Karl Rahner, der sehr, sehr viel geschrieben hat, aber die eine kleine Sache, die ich berichten will, die passt sehr genau zu etwas, was der Badiou beim Wittgenstein herausfindet. Und das möchte ich gerne als Reaktion auf deinen zweiten Punkt verstanden wissen, nämlich als eine Reaktion auf deinen Einwand, warum geht er nicht so vor, dass er eine längere Zeit mal das studiert, was da Sache ist und dann seine vielleicht auch noch ein bisschen schrägen Sachen macht. Ja? Vorbemerkung dazu als erstes. Ich kann das verstehen, dass man das für eine adäquate und höfliche eigentlich Art und Weise nimmt. Ja? Ich habe meinerseits Erfahrungen mit der Höflichkeit von Heidegger in diesem Zusammenhang. Ja? Weil das, was du von Deleuze sagst, könnte man über Heidegger genau sagen. Das nennt sich Dekonstruktion. Und das heißt, man spielt ein bisschen die Etüden, die man gehört hat, und dann geht es schräg weiter. Und dann wird relativ deutlich, dass der erste Teil mehr oder weniger eine Demonstration dessen ist, dass man das auch kennt, dass man ja weiß, worum es geht, dass man an der Stelle nicht willkürlich geht. Und der Punkt, um den es dann geht, also dieser Punkt des Neuen, wo das Ganze aus den Angeln gehoben wird, der kommt dann tatsächlich von außen.
Wenn wir jetzt über Deleuze reden würden, dann würde ich ihn verteidigen wollen, aber wir machen das nicht. Ja. Deswegen, ich verstehe, was du sagst.
Okay, das ist also von daher finde ich es nicht ganz so skandalös, wenn jemand was anderes tut, nämlich sagt, weißt du was, ich mache das von vornherein schon auf eine etwas andere Art und Weise und ich erspare mir den Beweis, dass ich das auch lesen kann. Also kleinweise interpretieren kann. Die französische Art, das sage ich jetzt in Klammern, ist sowieso ein bisschen eine andere als die österreichisch-deutsche Philologieart. Badiou schafft es wirklich, also den Traktat schafft er gerade noch mit Ziffern zu zitieren. Das ist wirklich kein großer Aufwand, aber er schafft es wirklich in dem Buch, alles andere, was er von Wittgenstein sagt, nicht zu nachzuweisen. Gerade noch unter Anführungszeichen zu ersetzen, aber nicht zu sagen, woher er es hat. Nicht in der Anmerkung, nicht im Text, überhaupt nichts. Ja? Das heißt, es ist ihm egal, was wirklich eine Zumutung ist, aber und keine besonders produktive Zumutung, würde ich sagen. Das nur ist ein kleiner Hinweis darauf, dass er quasi demonstrativ sich mit dieser Sache so beschäftigt, dass er an das Ganze neu rangeht. jetzt das versprochene Rana-Exposé oder den Rana-Exkurs. Ich möchte etwas von Rana erzählen, was zu meiner eigenen Überraschung komplett genau zusammenpasst mit dem, was der Patium in Wittgenstein vorhat und machen will. Und wir könnten uns dann darüber unterhalten, ob er da von Wittgenstein etwas trifft, was im Interesse des Christentums liegt, aber was auch beim Wittgenstein etwas trifft und was man normalerweise in der Wittgenstein-Literatur nicht hat. Also gut, Rana. Rana hat als 75-Jähriger einen Beitrag geschrieben, einen Artikel geschrieben, der heißt »Warum ich Christ bin«. Und der Beitrag beginnt mit der Feststellung, ich kann mir die Frage vorlegen, warum lebe ich lieber in Deutschland als in Italien? Und diese Frage lässt sich behandeln und vielleicht beantworten, indem man meine Vorlieben im Leben vergleicht und versucht, eine Lösung zu finden und Argumente findet, wieso diese Vorlieben besser in Deutschland als in Italien oder umgekehrt erfüllt sind. Eine ganz andere Frage ist die Frage, warum lebe ich als Christ, sagt Rana. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Warum kann man es nicht vergleichen? Weil es da kein Außen gibt. Weil Christ sein, als Christ leben, heißt schon ganz leben, so wie man ist. Und da hat man, wenn einen jetzt jemand anderer fragt, und kannst du mir bitte von außen erklären, warum das sinnvoll ist, was du da machst, hat man in einem gewissen Sinn keine Chance. Weil alles das, was man sagen kann aus der eigenen Lebenserfahrung, dann so daherkommt wie, naja, aber Deutschland ist mir lieber als Italien. Also ich lebe als Christ, warum? Weil mir die Messe so gut gefällt. Oder weil ich positive Erfahrungen gemacht habe mit meiner Religionslehrerin. Oder weil ich an der Stelle eine Idee gehabt habe, die ich nur als Christ haben kann oder sowas. Und das sind aber, wenn man es so sagt, alles Events innerhalb eines Lebens, die als Events eines Lebens auch anders sein können und die nicht die Kraft haben, die einfach nicht die Überzeugungskraft und die Tiefe haben, zu sagen, und als Ganzes heißt das für mich, Christsein ist richtig. Das heißt, das Christsein, die Frage nach dem Christsein geht über den gesamten Lebenszusammenhang hinaus und setzt voraus, dass es zusätzlich zu der Summe von Daten noch was gibt. Und das passt total zu Wittgenstein, zu dem, was er im Traktat sagt. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass man innerhalb des Lebens Fakten sammelt, aber es gibt ihn und der ist außerhalb. Das ist sozusagen ein bekannter Skandalausspruch von Wittgenstein, wo die Philosophinnen sich immer die Zähne ausbeißen. Und zwei Sachen, die ich dazu sagen wollte, sind einerseits, wie man das beim Rana sieht, ist das ein zentraler christlicher Gedankengang auch, dass man sowas machen will. Und zweitens, der Badiou weist beim Wittgenstein auch darauf hin.
Also ich gebe dir vollkommen recht, dass Badiou da etwas anspricht, das man bei Wittgenstein sehr gut sehen kann und dass es auch Parallelen zu Rana gibt. Allerdings würde ich da eher nachfragen, ob das jetzt wirklich der Wittgenstein des Traktatus ist, den man da befragen sollte und nicht eher der spätere Wittgenstein oder auch der Wittgenstein rund um den Traktatus herum sozusagen. Tatsächlich macht es ja Badiou so, wie du das jetzt auch angesprochen hast, dass er in diesem Antiphilosophie sich auf den Traktatus konzentriert. Er sagt, er mag das Spätwerk von Wittgenstein nicht so gern und der Traktatus ist eigentlich das, was ihn anspricht. Und jetzt ist es so, dass aber der Traktatus gerade über diese Fragen nicht spricht oder sozusagen auch das als Programm hat, über diese Fragen nicht zu sprechen. Das ist auch ganz symptomatisch, dass Badiou dann an den Stellen, wo er über diese Dinge sprechen will, immer wieder andere Stellen von Wittgenstein oder auch nicht von Wittgenstein heranzieht. Und also das Einzige, was Wittgenstein in dem Zusammenhang sagt, was man heranziehen kann, was du zitiert hast und was auch Badiou zitiert, ist eben dieser Standpunkt von außen. Die Frage deines Fragen, gibt es etwas außen? Aber sozusagen außer der Frage, dass es die Welt und Grenzen der Welt und außen gibt, ist im Traktatus nicht nur nichts zu gewinnen, sondern ist ein der Traktatus ein Programm dagegen, dass da was zu gewinnen wäre. Und wenn man da was gewinnen will, warum konsultiert man dann nicht den Wittgenstein, der ihn halt nicht mag?
Ist das so, dass der Traktat wirklich ein Programm dagegen ist? Der Richard Heinrich hatte diese eine Beschreibung, die ich ausgesprochen glücklich und hilfreich finde, dass die Bemerkungen, die der Wittgenstein am Ende macht, mit dem Denken eine Grenze ziehen, darüber hinaus wird es Unsinn sein, man muss die Leiter wegziehen und so, dass das Ornamente sind. Dass Ornamente die Funktion haben, keine Belastungsprobe standzuhalten. Auf ein Ornament kannst du nichts dranhängen. Ein Ornament kannst wegblasen oder sowas ähnliches. Die Lebensberechtigung des Ornamentes besteht darin, auf etwas aufmerksam zu machen, was nicht da ist im Prinzip. Das heißt, so eine unglaubliche, interessante, aufdringliche Vertretungsfunktion. Mir fällt jetzt was Simples ein. Vielleicht können wir an dem Beispiel das Thema sozusagen ganz down to earth besprechen. Ich komme gerade von einem Workshop in München von Computerlinguistik, und an der Computerlinguistik in den Diskussionen ist etwas gesagt worden, was im Prinzip selbstverständlich ist, aber mir da wieder mal aufgetaucht ist. Wichtig ist, dass wir mit Sätzen arbeiten, und Sätze gibt es nur, wenn es am Ende einen Punkt gibt. Ein Punkt ist jetzt was? Ein Punkt ist das Ende des Satzes, die Grenze des Satzes, aber auch ein Teil des Satzes. Das heißt, an der Stelle haben wir ohne jedes Aufsehen quasi immer das Problem, dass wir, wenn wir was verstehen wollen, müssen wir sagen, und hier ist zu Ende, hier ist Schluss, den Rest betrachte ich nicht. Und dieser Akt des hier ist Schluss, der legitimiert sich aber nicht aus dem, was gesagt ist, sondern der legitimiert sich aus etwas, was außerhalb von dem ist, was gesagt ist, nämlich das Gesagte. Und das ist zu Ende. So wie es in der Mathematik so ist, dass man sagt, ich gebe eine Reihe von Bedingungen für irgendetwas an, und dann sage ich am Ende, und das sind alle Bedingungen, die ich brauche. Und an der Stelle könnte man sagen, das war sozusagen meine Idee, könnte man sagen, was der Wittgenstein im Traktat macht, ist halt ornamental noch einmal kräftig darauf hinzuweisen, dass das der Umstand ist.
Also ich glaube, dass der Traktatus sehr wohl dazu taugt, sich zu fragen, wie sich es mit der Grenze der Welt verhält. Aber Wittgenstein sagt doch im Traktatus, dass es die Welt von innen begrenzt ist. Also was man thematisieren kann, du hast gemeint, man kann sozusagen, es ist ein Verweis auf das, was draußen ist. Aber es ist nicht das, von woher man die Grenze verstehen kann im Traktatus. Und ich gebe dir auch recht, dass es vielleicht ein Ornament ist und vielleicht nochmal ein Hinweis auf irgendwas sein kann. Aber genau wie du gesagt hast, das Dranhängen, und was beim Rana ja ganz stark hervorkommt, ist, der will ja ganz viel dranhängen an dieses Außen oder so. Dafür kann es doch niemals, das Ornament eben niemals taugen. Ne?
Das Ornament ist da kein gutes Erklärungsmittel. Ich versuche es darum ein zweites Mal, auch nochmal mit Rana, weil Rana sagt, okay, da gibt es etwas, was eine Frage ist, die über den Alltag und über alle möglichen Alltäglichkeiten hinausgeht. Und jetzt sagt er, ich bin diesbezüglich einer ganz besonderen Auffassung, nämlich, dass die Zukunft des Menschen und die Zukunft der Welt eine unerschöpfliche Frage ist. Das ist sozusagen der Schritt, den er hinausmacht, über das Gegebene, was er in seinem Leben alles erleben kann.
Aber das ist genau der Punkt. Er sagt, eine unerschöpfliche Frage. Zu sagen, es ist eine Frage, das könnte man, glaube ich, mit dem Traktatus noch sagen. Aber zu sagen, es ist eine unerschöpfliche Frage, das ist schon was, wo man irgendwas braucht, was über den Traktatus hinausgeht. Weil es gibt keine Qualifizierung von dem darüber hinaus.
Ja, dem Traktatus. Da glaube ich, hast du recht. Du hast recht, dass in dem Moment, in dem es unerschöpflich wird, ist in Wirklichkeit die Schöpfungs- und Heilsgeschichte beim Rana schon drinnen, und die ist beim Wittgenstein weggedampft. Ja? Also das spart er ein, klarerweise. Aber als Frage hält das fest. Und dass das etwas Riskierendes, mal Christliches hat, das sieht man vielleicht daran, wenn ich nochmal beim Rana ansetze, dass der Rana sagt, ich betrachte den Menschen und die Welt als unerschöpfliche Frage und ich frage mich jetzt andererseits Leute, die auch der Auffassung sind, dass das Alltagsleben nicht the end of the story ist, dass es da noch was anderes gibt, welche Möglichkeiten haben denn die? Was steht denen zur Verfügung, wie sie das beschreiben und erklären können, dass es da noch was anderes gibt? Das kann doch nicht alles gewesen sein, so in der Art und Weise. Und er sagt, wenn ich nicht die Unerschöpflichkeit der Frage habe, dann kollabiert das letztlich ins Nichts, in Bedeutungslosigkeiten, in Banalitäten. Ich kann sozusagen, wenn ich mich der Frage stelle, was macht das Leben für einen Sinn und nicht diese christliche Perspektive habe, dann kann ich eigentlich keine Antwort finden. Dann kann ich nur sagen, das ist bedeutungslos, das ist nichts. Da ist nichts, was ich sagen kann. Und die Idee vom Rana ist, dass das nicht wirklich zufriedenstellend sein kann, dass einem da alles zwischen den Fingern zerrinnt. Und da würde ich jetzt den Wittgenstein so positionieren, dass der Wittgenstein sagt, zwar kann ich dir nichts garantieren an unerschöpflicher Frage und so weiter, aber das eine setze ich hin, nämlich dass das die eine große Unbekannte ist. Die große Frage des Mystischen, dessen, was sich zeigt, der Ethik, der Ästhetik, alles stopft da rein, ohne dass er das irgendwie demonstrieren oder exponieren kann. Aber also alle zur Verfügung stehenden großen Namen von dem, was schön und gut ist, stopft er in diesen Bereich jenseits der Alltäglichkeit, den es aber gibt. Und zu dem man von dem, was es gibt, her keinen Zugang hat. Und das ist, möchte ich sagen, das ist natürlich entkernt. Ja? Das ist vom Wesentlichen, von der wesentlichen Aussage des Christentums ist es entkernt. Und ich meine, das ist meine Verantwortung, dass ich den Rana da reingebracht habe. Aber was ich wohl behaupten würde, ist, dass der Badiou und der Wittgenstein sich an dieser Stelle großartig verstehen. Weil die Sachen, die dem Badiou wichtig sind in seinem Philosophie betreiben, sind es, die beschäftigen sich genau mit diesem gigantischen Qualitätsbruch zwischen der Kontingenz dessen, was es alles gibt, wenn es als eins gezählt wird im Rahmen der etablierten Mengenlehre, und einem Bereich der Inkonsistenz, der sozusagen ein Bereich ist, aus dem ein Ereignis kommt, aus dem etwas Unvorhergesehenes kommt und so weiter, der aber von der Nachvollziehbarkeit, von der diskursiven Nachvollziehbarkeit genauso entlegen und undurchdringlich ist, wie das Mystische beim Wittgenstein.
In der Vorbereitung der Sendung hast du mich mal gefragt, ob ich finde, dass es zu frivol ist, dass du jetzt Rana noch ansprechen möchtest. Da wollte ich dich jetzt mal zurückfragen, inwiefern meinst du, dass es frivol sein könnte, jetzt Rana in das Gespräch zu bringen an dieser Stelle?
Also in den interkulturellen Umgebungen, in denen wir uns aufhalten, und in dem Mixed Cooking und was es alles gibt, ist es vielleicht nicht auffällig, dass man mal das eine und das andere nimmt, dass man Paprika zusammen in den Wok tut und darüber dann noch eine französische Soße leert. In meiner Philosophie, Ausbildung und Praxis bin ich eher ein bisschen für einen minimalistischen Ansatz und nicht für ein Overpowering. Und es gibt so einen Verdacht, dass je schwieriger man sich in der Argumentation findet, desto größer ist die Versuchung, dass man dann noch jemanden schnell reinnimmt, der ein bisschen die Aufmerksamkeit verlagert und man damit leichter schwindeln kann in der Sache und genau nicht diese textgetreue Vorgangsweise hat, die wir uns ja auch wünschen würden. Und von daher ist mein Bedenken, dass man das ein bisschen als einen Gag nehmen könnte, indem man jetzt noch einen zertifizierten Christen dazu nimmt, so ein bisschen wie in einer Fernsehshow. Ihre Auffassung ist die christliche Auffassung, sie sind die atheistische Auffassung, der dritte ist politisch tätig bei den Grünen oder sonst was Ähnliches. Also von daher bin ich also ein bisschen scheu, den Rana, vor allem deswegen, weil ich ihn sehr schätze, damit in die Schlacht hineinzuwerfen. Was aber dafür spricht, möchte ich sagen, ist, dass man auch zeigen kann, dass er an derselben Sache dran ist. Wobei jetzt allerdings natürlich die Frage ist, das würde ich auch jetzt sozusagen zurück an dich fragen, kann man das, was das Christentum mit dem Ganzen des Lebens vorhat, kann man das oder kann man das nicht anhängen an das Ende des Traktates?
Ja, also zunächst einmal das Bedenken verstehe ich natürlich gerade vor dem Hintergrund, das Bedenken der Frivolität verstehe ich natürlich gerade vor dem Hintergrund, dass wir jetzt vorhin thematisiert haben, dass der Badiou gerade sehr bedenkenlos mit manchen Autoren umgeht, sehr gut, und dass er sich halt auch ein bisschen zu sehr das zusammensucht, was halt gerade auf der Oberfläche entgegengeschwommen kommt oder so. Also insofern verstehe ich jetzt, was du meinst, mit wenn du es, man könnte in Gefahr kommen, verwohl zu sein, wenn man sowas macht. Um dann auf deine letzte Frage zu antworten, würde ich aber sagen, ja, tatsächlich würde ich sozusagen zur Vorsicht mahnen, ist zu viel gesagt, also würde ich mir überlegen, vorsichtig zu sein, weil ob nicht die Frivolität schon viel weiter, viel früher ansetzt, nämlich gar nicht, wenn man jetzt Rahner zitiert, sondern wenn man überhaupt mit Wittgenstein so umgeht, wie das Badiou macht oder wie das auch sonst oft passiert. Also Wittgenstein sagt, man kann über die Dinge nicht sprechen, und die Reaktion ist, dass, also es gibt das Mythische, Mystische, über das Religiöse, über das Ethische kann man nicht sprechen, und die Reaktion ist, dass alle Leute, möglichen Leute, unter anderem mit Badiou, besonders stark über dieses Moment des Traktats sprechen. Also eben wie bei den kleinen Kindern, denen man sagt, jetzt sei still, und jetzt ist natürlich die erste Aufforderung, dass sie gerade das nicht sind, still. Und das scheint mir wirklich ein bisschen zu passieren mit dem, was Wittgenstein gemacht hat im Traktatus. Und mir kommt aber vor, dass man ihm wirklich Unrecht tut, wenn man ihm nicht glaubt, dass das seine ehrliche Überzeugung war. Also einerseits nehme ich es ihm einfach ab, von dem er schreibt und denkt, andererseits hat er sie auch mit seinem Leben erfüllt, also er hat sich ja dann wirklich, er hat nicht gesprochen über diese Dinge lange Zeit seines Lebens, jedenfalls vor allem nicht öffentlich und nicht in Texten und so. Das heißt, also ich habe eine große, starke Tendenz zu sagen, ich verstehe, dass man über diese Motive nachdenken und sprechen will, die der Rahner anspricht, auch die der Badiou anspricht, aber ich würde dafür, zumindest für mich, sagen, ich würde da nicht Wittgensteins Traktatus als die erste Adresse nehmen.
Ich habe, so wie du jetzt redest, eine Idee gehabt, um da ein bisschen Ordnung und vielleicht sogar Versöhnlichkeit reinzubringen. Es gibt ja ein bekanntes Theaterstück, das endet mit der Aussage, der Rest ist Schweigen. Und wenn ich das mir ansehe, dann ist dein Bedenken in etwa das, dass man sagt, okay, und jetzt gibt es eine Menge von Kritikern und Kritikerinnen, und die schreiben jetzt darüber, dass am Ende steht, der Rest ist Schweigen. Ja? Mein Gott, das ist ein bisschen einfallslos. Ja? Und das sollte man eigentlich, wenn man Kritikerin ist, vermeiden, weil damit schaut man nicht gut aus, wenn man da jetzt sozusagen über der Rest ist Schweigen weiterredet. Das ist das eine. Das andere ist, wenn jetzt jemand kommt und den Hamlet weiterschreibt und der Rest ist Schweigen mit reinnimmt und das auch noch einmal in ein Stück hinein verwendet, das als Stück interessant oder wichtig ist, könnte man vielleicht sagen, das verletzt zwar die Erfahrung vom Hamlet, und das darf nicht vergessen machen, dass an dieser Stelle etwas zu Ende ist, was zu Ende sein soll und wo man sich ein bisschen lächerlich macht, wenn man das in Frage stellt. Aber so hundertprozentig muss man es auch nicht nehmen, wenn man damit etwas Hilfreiches oder Schönes oder sowas machen kann und nicht Frivoles, um das nochmal zu sagen, dann ist es nicht ganz ausgeschlossen.
Ja, also ich gebe dir ganz recht, ich bin ganz einverstanden mit dem versöhnlichen Ende. Ich würde sagen, damit das was Gutes ist, muss halt mindestens eine von zwei Dingen passieren. Entweder man muss sich in einer gekonnten und guten Weise auf das beziehen, was schon da ist, auf den Hamlet, und den in irgendeiner Weise durchdrungen haben, die für andere Leute befruchtend ist, oder das, was man selber macht, muss von so einer Kraft sein, dass es den Hamlet aufnehmen kann in einer Weise, die irgendwie überzeugend ist. Wenn nicht mindestens eins von den beiden passiert.
Und das Ärgerliche ist, dass jemand glaubt, er kann den Hamlet gut weiterschreiben, wenn er über das weiterquatscht, wo der Hamlet sagt, da lassen wir es mal dabei. Nicht? Und in diesem Sinn, glaube ich, können wir das Gespräch auch beenden. Esther Ramharter, danke.
Vielen Dank.